Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Hallo, guten Tag.
Das ist Heidi Neiss, eine Hörerin der Weltzeit, die sich bei uns gemeldet hat, auf unseren Aufruf, Themenwünsche einzuschicken. Viele Hörer haben sich beteiligt und am häufigsten kam die Bitte, dass wir in der Weltzeit doch mal über die Proteste der Ureinwohner in den USA gegen die Ölpipeline in North Dakota berichten sollen. Das hat sich auch Frau Neiss aus dem Saarland gewünscht. Warum sie das interessiert, hat sie uns am Telefon geschildert.
Es ist so, dass ich persönlich sehr gute Kontakte in den USA habe, auch zu Native American, also zu den Ureinwohnern dort. Das resultiert schon aus sehr langer Zeit. Mein Vater war im Krieg schon in Amerika und mein Vater hatte ein gutes Verhältnis zu Natives dort und er hat mir sehr viel über ihre Kultur und über ihre Einstellung auch zu der Natur und zum Umweltschutz erzählt. Ich bin also praktisch mit dieser Einstellung schon groß geworden.
Und diese Einstellung zum Schutz der Natur teilen eben auch viele Menschen in den USA, die extra nach North Dakota reisen, um an den Protesten teilzunehmen. Seit April stehen dort hunderte Zelte und eine ganze Bewegung ist entstanden. Die fürchtet, durch die Ölpipeline wird das Grundwasser des dortigen Reservats verunreinigt und heilige Städte zerstört. Auch der neue US-Präsident Trump mischt mit als Investor der Ölfirma. Und so ist die Frage, wie der Streit jetzt gelöst wird. Denn momentan ist der Weiterbau durch die Obama-Regierung gestoppt. Wir haben unsere Reporterin Kerstin Zilm, die sonst in Kalifornien lebt, in das kalte North Dakota geschickt, um die Geschichte zu recherchieren, mitten rein in einen Schneesturm.
Im Anflug auf Bismarck, die Hauptstadt von North Dakota, wird unser Flugzeug von heftigen Sturmböen geschüttelt. Es ist 21:30 Uhr abends. Schnee fegt unter Flutlichtern über das vereiste Rollfeld, als wir landen. Eine halbe Stunde später schleiche ich im Mietwagen über verschneite Straßen zu meinem Hotel. Die Auffahrt ist zugeschneit. Ich stelle mein Auto am Straßenrand ab und schlittere mit Koffer und Rucksack durch den Blizzard ins Hotel. Der Meteorologe der Spätnachrichten kündigt anhaltende Sturmböen von 55 Stundenkilometern und Temperaturen von minus 25 Grad Celsius an. Am nächsten Morgen kann ich durch den Schneesturm kaum bis zur gegenüberliegenden Straßenseite schauen. Via Internet informiere ich mich beim ersten Kaffee über die neuesten Entwicklungen am Standing Rock Camp. Das ist das Hauptlager der Pipeline-Demonstranten am Missouri, eine Autostunde von hier entfernt. Sie selbst nennen sich Water Protectors, Beschützer des Wassers. Mini Vicioni ist ihr Schlachtruf. Wasser ist Leben. Sie wollen den Fluss schützen vor Verschmutzung durch Öl aus der 1800 Kilometer langen Leitung der texanischen Firma Energy Transfer Partners. Durch die sollen jeden Tag 470.000 Barrel Rohöl von North Dakota nach Illinois fließen. Das Öl stammt aus Fracking-Förderstellen. Das erste Video der Demonstranten, auf das ich heute im Internet stoße, zeigt einen im Schnee tanzenden alten Mann in dickem grünen Wollmantel, Pelzmütze und hohen Lederstiefeln, umrundet von einer trommelnden, singenden und stampfenden Menschengruppe. Sie feiern, dass die US-Regierung gerade die Genehmigung zum Bohren unter dem Missouri verweigert hat. Washington verlangt nun auch eine umfassende Studie über die Folgen der Pipeline für Umwelt und heilige Städte der indigenen Völker. Danach wendet sich Dave Archambault, Sprecher der Standing Rock Sioux, mit einer Videobotschaft an die Menschen, die nach North Dakota gereist sind, um den Pipeline-Protest zu unterstützen. Zuerst bedankt er sich bei allen, die mit gewaltfreien Aktionen zum Stopp des Pipeline-Baus beigetragen haben und spricht von einem großen Sieg. Dann fordert Archambault alle Besucher des Camps zum Rückzug auf.
Wir müssen stolz auf das sein, was wir erreicht haben. Jetzt ist es an der Zeit, nach Hause zu gehen. Wir schätzen eure Unterstützung, aber es hilft uns nicht, wenn ihr unter gefährlichen Bedingungen hier bleibt. Wir erleben einen Wintersturm. Es wird noch kälter werden. An der Pipeline wird in absehbarer Zeit nicht weitergebaut. Es ist in Ordnung, nach Hause zu gehen. Wenn es nötig wird, weiterzukämpfen, seid ihr jederzeit willkommen. Danke noch einmal dafür, dass ihr gekommen seid und uns zugehört habt. Jetzt könnt ihr den Winter mit euren Familien verbringen. Die warten wahrscheinlich auf euch.
Das klingt nach einem glimpflichen Ende, denn die Zeichen standen auf Eskalation. Der lokale Sheriff und der Gouverneur von North Dakota hatten angekündigt, die Lager am Fluss zu räumen. Es hätte so ausgehen können wie in den Vormonaten. Da rückte die Polizei mit militärischer Ausrüstung, Hunden, Wasserwerfern, Pfefferspray und Tränengas gegen Demonstranten vor und verhaftete mehr als 500 Menschen. Die Videos der Wasserwerfereinsätze sorgten weltweit für Aufsehen, brachten aber auch viel Solidarität. Vertreter von mehr als 300 indigenen US-Völkern kamen zum Standing Rock und kündigten Widerstand gegen die Räumung an. Auch Umweltschützer und über 2000 Kriegsveteranen reisten an. Sie versprachen, sich zwischen die Beschützer des Wassers und die Sicherheitskräfte zu stellen. Doch wegen des Stopps der Bohrungen durch die US-Regierung gab es statt Eskalation und Räumung Dankesgebete und anschließend, wie ich im Internet sehe, eine bewegende Zeremonie zwischen Veteranen und Vertretern der Ureinwohner. Im Standing Rock Casino verbeugen sich etwa ein Dutzend ehemaliger Militärangehöriger vor Leonard Crowdog, einem spirituellen Anführer und Medizinmann der Lakota, Dakota und Nakota, Völker, die zusammen die Sioux Nation bilden. Wesley Clark Jr., Sohn des ehemaligen NATO-Kommandeurs, spricht zuerst.
We came, we fought you, we took your land.
Wir haben gegen euch gekämpft, euer Land gestohlen, Verträge mit euch gebrochen, Mineralien aus euren heiligen Hügeln gestohlen, Gesichter unserer Präsidenten in eure heiligen Felsen gesprengt. Wir haben euch nicht respektiert und eure Erde verschmutzt. Es tut uns leid. Wir wollen euch dienen. Wir flehen um eure Vergebung.
Der Medizinmann legt seine Hand auf den Kopf des Kriegsveteranen, spricht von Vergebung und Weltfrieden. Ehemalige Militärs und Ureinwohner umarmen sich. Ein Gänsehautmoment. Ich bin mit einem Kriegsveteranen aus Kalifornien jetzt verabredet, erreiche ihn aber nicht. Genauso wie die beiden Frauen, die ich vor meiner Abreise kontaktiert habe. Angehörige der Lakota und der Comanchen, die seit Wochen im Lager leben. Handyempfang und Netzzugang sind schlecht im Camp. Ich hoffe, in der Hotellobby Menschen zu treffen, die wissen, ob die Straßen ins Lager frei sind. Im Frühstücksraum sitzt eine kleine Gruppe bei Kaffee über Laptops gebeugt. Ich erkenne Dennis Kucinich, ehemaliger US-Kongressabgeordneter und Präsidentschaftskandidat von 2004 und 2008. Er war im Camp und steckt jetzt auch im Hotel fest.
I'm here with my wife to take a stand.
Ich bin hier mit meiner Frau, um mich mit den Menschen von Standing Rock zu solidarisieren und mehr Aufmerksamkeit auf dieses Epizentrum einer neuen Bewegung für Menschenrechte und Umweltschutz zu lenken. Sie widersetzt sich Unternehmen, die die Natur mit wirtschaftlicher Macht, politischem Einfluss und Arroganz zerstören, die Wasser, Luft und Land für ihren Profit nutzen und die Kosten für diese Ausbeutung den Bürgern überlassen.
Water and air and land to their use. And offloads the cost on the general public.
Diese Bewegung hat ihren Kampf in North Dakota noch nicht gewonnen. Energy Transfer Partners, das Unternehmen hinter dem Pipeline-Bau, hat bekräftigt, dass es das Projekt zu Ende führen wird. Firmenchef Kelly Warren spendete mehr als $100,000 für den Wahlkampf von Donald Trump. Der zukünftige US-Präsident hat selbst in das Öl- und Gasunternehmen investiert. Firmenchef Warren ist sicher, dass Trump grünes Licht für die Pipeline geben wird.
Oh, it's 100%.
100% wird die Genehmigung erteilt und die Pipeline gebaut. Sie werden unser Projekt nicht aufhalten, das ist naiv. Wenn Sie da bleiben wollen, meinetwegen, aber wir bauen die Pipeline.
Die Standing Rock Sioux sagen dagegen, dass Washington gar nicht das Recht hat, über den Pipeline-Verlauf in diesem Gebiet zu entscheiden. Die Rohre führen durch ein Gebiet, das ihnen 1868 durch einen Vertrag mit der US-Regierung, das Treaty of Fort Laramie, zugesichert wurde. Aber was ist so ein 150 Jahre alter Vertrag wert? Der US-Kongress hat seither mehrmals einseitig Land vereinnahmt, um Gold zu schürfen und um Dämme zu bauen, deren Stauseen fruchtbares Land der indigenen Völker überschwemmten. Die Sioux fordern bis heute ihr Land zurück. Dennis Kucinich, der 16 Jahre lang Kongressabgeordneter war, sieht einen langen Streit voraus.
So, what will happen in the next administration? You know, they certainly will have the right.
Die nächste Regierung hat laut US-Gesetz das Recht, eine andere Richtung einzuschlagen. Ob sie moralisch gesehen das Recht dazu haben, ist eine andere Frage. Dieses Land wurde den Ureinwohnern gestohlen. Wir können nicht sagen, das ist lange her und ist nicht unser Problem. Nicht, wenn es sich um Menschenrechtsverletzungen handelt. Es ist unsere Aufgabe, diese Wunden jetzt zu heilen.
We have to work to repair what happened. It's our job now.
Erstmal aber sitzen wir weiter fest. Mein Auto ist unter Schnee begraben. Ein Hotelangestellter hilft mir, es freizuschaufeln und auf den Parkplatz zu fahren. Während ich auf besseres Wetter warte, höre ich mir die Aufzeichnung eines Treffens zwischen Vertretern der Pipeline-Firma und der Standing Rock Sioux vom September 2014 an. Schon damals haben die Ureinwohner gesagt, dass sie dem Bau nie zustimmen werden, weil er heilige Begräbnis- und Zeremonienstätte zerstört und die Wasserversorgung gefährdet. Sioux-Chef Dave Archambault beendete die Sitzung mit einer klaren Botschaft.
Wir können ohne Öl und Geld leben, aber nicht ohne Wasser. Wir werden alles tun, um das Wasser und unser kulturelles Erbe zu schützen.
Ich versuche noch einmal, meine Kontakte anzurufen. Wieder kein Erfolg. Bevor ich ins Bett gehe, checke ich im Internet die neuesten Nachrichten aus dem Camp. Sie drücken Widerstand und Durchhaltevermögen aus. Dies ist kein Sieg, der Kampf geht weiter. Wir bleiben. Mini Vicioni, Wasser ist Leben.
So das Motto des Protestcamps im Standing Rock Reservat in North Dakota im Norden der USA, wo weiterhin viele Demonstranten, vor allem Ureinwohner, gegen den Bau einer Ölpipeline protestieren. Unsere Reporterin Kerstin Zilm hat es, wie gehört, am ersten Tag noch nicht ins Camp geschafft, aufgrund des Schneesturms. Und was jetzt? Wir haben damals mit ihr gesprochen und gesagt, versuch es weiter. Es ist ja nur eine gute Autostunde entfernt von Bismarck, also jetzt dann der zweite Tag.
So this is North Dakota, folks, and it gets serious this time of year. And it's not even winter yet, that's a couple of weeks away.
Am zweiten Morgen nach meiner Ankunft sagt der Wettermann vom Frühstücksfernsehen weiter Eiseskälte und Sturmböen von 50 Stundenkilometern voraus. Ich rufe wieder meine Kontakte an. Den Kriegsveteranen aus Kalifornien erreiche ich nicht. Eine der zwei Frauen, die ich interviewen wollte, textet mir, dass sie krank das Lager verlassen hat. Die andere will noch heute zurück nach South Dakota. Die Comanchen versichert, sie werde in ein paar Tagen zurückkommen und dass die älteren Anführer der indigenen Völker alle bleiben wollen. Wenn ich sie noch treffen will, muss ich schnell aufbrechen. Wenig später schlittere ich über vereiste Straßen Richtung Camp. Wegen der Schneeböen sehe ich kaum 50 Meter weit und stehe nach etwa einer Stunde Fahrt rund 25 Kilometer entfernt vom Lager vor einer Straßensperre. Die Schneepflüge seien nicht durchgekommen, erklärt mir ein Mann in Camouflage-Uniform. Ich muss umkehren. Frustriert bin ich eine Stunde später zurück im Hotel. War es das? Nein. Das Blatt wendet sich. In der Lobby treffe ich Adina, Lay und Summer. Alle in dicken Winterklamotten mit Handschuhen, Mützen und Schals in der Hand. Lay hat gerade Summer aus dem Camp ins Hotel gebracht. Sie fährt morgen zurück nach Oregon.
I was there for 2 weeks. This is my second blizzard.
Ich war 2 Wochen da. Dies ist mein zweiter Blizzard. Ich musste 3-mal umziehen. 2 Zelte sind zusammengebrochen. Im letzten ist der Propangasbehälter explodiert. Das war verrückt. Aber du lernst dort draußen zu überleben und wirst nicht panisch. Ich habe das Ding rausgeworfen und mit Schnee zugedeckt, mich ans Feuer gesetzt und gewartet, bis mich jemand aus dem Camp zu einer Unterkunft bringen kann.
Dieser jemand war Lay. Der politische Aktivist aus Arkansas übernachtet seit einigen Wochen in seinem Auto im Camp. Tagsüber nutzt er den Kombi für Fahrdienste. Lay brachte Summer nach Bismarck und fährt jetzt Adina nach Standing Rock. Die Massagetherapeutin aus Mississippi ist gerade in North Dakota angekommen.
Es ist schwer zu erklären, aber mein Herz hat mich seit Monaten hierher gezogen. Ich habe keine Erwartungen, will nur gute, heilende Energie bringen.
To bring good energy and healing energy.
Lay kennt eine alternative Route ins Camp und bietet an, mich mitzunehmen und am Abend wieder zurückzubringen. Während er mit Adina eine Thermoskanne und eine Skibrille kaufen fährt, erzählt Summer mir von ihren Erfahrungen im Camp.
Everything you can possibly imagine, there's fear.
Du gehst durch alle Gefühlsstadien, die du dir vorstellen kannst. Angst, Liebe, Wut, Freude. Manchmal ist es unheimlich, manchmal macht es dich glücklich. Es wird viel gebetet und gesungen.
Die Zeremonien mit den älteren Anführern der Indigenen haben Summer genauso beeindruckt wie ihre Gewaltlosigkeit angesichts von Wasserwerfern, Gummigeschossen, Schusswaffen und der Entweihung ihrer heiligen Stätte durch die Pipeline-Baufirma. Sie erzählt von Turtle Island, einer Insel auf dem Missouri gegenüber vom Camp, auf der Sicherheitskräfte mit Militärfahrzeugen patrouillieren. Dort sind Krieger der Ureinwohner begraben.
We have a lot of beautiful cemeteries for our veterans, right?
Wir haben viele schöne Friedhöfe für unsere Kriegsveteranen, Arlington zum Beispiel. Wie würden wir uns fühlen, wenn ein anderes Land Bulldozer durch diese Friedhöfe schicken würde? Sie zerstören Massengräber aus Kriegen der Ureinwohner mit dem US-Militär. Eine Kränkung folgt auf die andere.
Lay und Adina kommen zurück. Höchste Zeit, aufzubrechen. Lay ist froh, dass weiter Demonstranten ins Lager kommen. Er hofft, dass nicht zu viele der Aufforderung des Sioux-Vorstands Dave Archambault nach Hause zu gehen folgen.
We don't want to kill this movement that has gotten so strong. We don't want to kill it.
Wir wollen die politische Bewegung nicht zerstören, die so stark geworden ist. Diese Nachricht vom scheinbaren Sieg darf unser Momentum nicht aufhalten. Die Ölfirma wird bohren, mit oder ohne Genehmigung. Die Strafe, die sie dafür zahlen müssen, ist für sie nicht viel Geld. Sie warten darauf, dass nur noch wenige Leute da sind. Dann fangen sie wieder an zu bohren.
Nicht weit entfernt von Lays Wohnort in Arkansas wird auch eine Pipeline verlegt. Er organisiert dort Proteste und kam nach Standing Rock, um von den indigenen Völkern zu lernen. Ihm geht es um soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz.
Well, I believe Native Americans, they are very one with nature.
Die indigenen Bevölkerungsgruppen leben sehr in Übereinstimmung mit der Natur, lieben sie. Deshalb riskieren sie ihr Leben für sie. Man kann sehen, wie sie über Generationen Natur respektiert haben. Im Kampf um Umweltgerechtigkeit werden sie immer ganz vorne an der Front stehen.
Sicher steuert uns Lay durch Schneeböen und verschneite Straßen. Nach einer scharfen Kurve sehe ich zum ersten Mal das Lager. Von Schnee bedeckte Zelte und Tipis, Wohnwagen und Autos, Feuerholzstapel und Strohballen, Plastikplanen und Fahnen, die im Sturm vom wolkenverhangenen Himmel flattern. Lay zeigt auf Orientierungspunkte, Ausgang und Eingang des Camps, das offiziell Ocheti Sakovin heißt, auf Englisch Seven Council Fire Camp, nach den 7 Feuern der Sioux-Stämme. Unterhalb des sogenannten Facebook Hills, einem der wenigen Hügel mit Internetempfang, fahren wir durch eine Allee von Flaggen. Sie repräsentieren die mehr als 300 indigenen Völker, die im Lager vertreten sind. Ich sehe Zelte für medizinische Versorgung, Küchenzelte, ein Zentrum für Rechtsberatung, Teestationen, das heilige Feuer des Camps und einen von innen erleuchteten Dom für Pressekonferenzen, Versammlungen und Zeremonien. Eine Gestalt in schwarzem Daunenanzug, Skibrille und dickem Schal um den Kopf gewickelt springt auf den Weg. Billy, eine Freundin von Lay aus Arkansas, sie wird sich um Adina kümmern. Mit Billy kommt eisiger Wind ins Auto.
Hallo.
This is Billy.
Hey Billy.
Our fearless leader.
Sie ist seit mehreren Wochen im Camp und wird bis auf Weiteres bleiben.
It's nice to be around like-minded people and things like that.
Es ist wirklich schön, unter Gleichgesinnten zu sein. Das gibt mir Hoffnung für die Zukunft unseres Landes. Alle hier kümmern sich umeinander, bleiben friedlich. Wir wissen, dass wir die nächsten 4 Jahre unter Trump und darüber hinaus zusammenhalten werden. Die Älteren der Stämme ermutigen uns immer wieder, diese Erfahrung auf unsere eigenen Gemeinden zu übertragen, wenn wir nach Hause zurückkehren.
I think it's a thing that the elders always tell people, and I think it's a good thing to keep in mind as well.
Ich will Fotos machen und gebe schnell auf. Sobald ich meine Handschuhe ausziehe, werden meine Finger zu Eisklumpen. Die Batterie meines Handys ist nach einer Minute leer. Von der Insel gegenüber, der Grabstätte für Krieger der Sioux, leuchtet Flutlicht durch die Schneeböen. Die Pipeline-Firma hat ihre Gerätschaften nicht abgebaut. Ihre Sicherheitskräfte kontrollieren weiter das Territorium. Lay führt mich zu einem grünen Zelt mit Strohballen an allen Seiten. Es gehört einem der älteren Anführer der indigenen Völker, Johnny Asseron. Das Zelt wird gewärmt von einem Ölfass, das zu einem Holzofen umgebaut ist. Eine Lichterkette verbreitet gemütliche Atmosphäre. Neben einem kleinen Tisch stehen 2 Klappstühle vor Regalen mit Werkzeugbüchern und Nahrungsmitteln. Als Johnny Asseron hört, dass ich aus Deutschland bin, horcht er auf. Er hat 2 Jahre in Frankfurt gelebt.
Ah, ich bin Johnny.
wohne ich in Alamosa, South Dakota. Bin ich hier in Camp jetzt 5 Monaten und ich will hier bleiben, wenn das möglich ist.
Er hofft, dass der Konflikt um die Pipeline weltweit Gespräche über den Respekt für Natur und Umwelt auslöst.
And people can start to discuss if Standing Rock.
Menschen in aller Welt können sich fragen, ob die wenigen hier in Standing Rock stellvertretend für alle darüber beraten, was es bedeutet, dass unser Vorrat an Rohstoffen schwindet, während die Bevölkerung wächst, dass alle davon ausgehen, dass ihre Bedürfnisse erfüllt werden, obwohl wir wissen, dass das nicht möglich ist.
Johnny fordert die Hörer in Deutschland direkt auf, bei sich zu Hause Gesprächszirkel zu gründen, die über das Leben im Einklang mit der Natur reden.
Je mehr es davon gibt, je unterschiedlicher diese Gruppen sind und je mehr Gemeinsamkeiten wir zusammenfinden, desto besser werden unsere Entscheidungen. Niemand hier wollte ein Vorbild sein, aber Tausende, viele Tausende sind gekommen. Sie haben nach diesen Orten für Gespräche gesucht. Sie haben gezeigt, alles ist möglich, wenn wir es wirklich schaffen wollen.
All things are possible if we just go about making them possible.
Es ist dunkel geworden, Zeit zurückzufahren. Auch wenn ich gern noch länger geblieben wäre, um mit Johnny und den anderen Älteren am Feuer zu sitzen und ihre Pläne zum Schutz des Planeten zu hören. Bei der Fahrt zurück zum Hotel wird mir klar, die Wahl von Donald Trump hat paradoxerweise diese Bewegung für soziale Gerechtigkeit, Frieden und Umweltschutz gestärkt. Lay stimmt zu.
Ich habe das Gefühl, dass alle erkannt haben, wir müssen zusammenhalten, um den Wandel zu bewirken, den wir in diesem Land sehen wollen.
Auch das gibt es in den USA, der Wunsch zum Wandel für mehr Schutz der Umwelt. Kerstin Zilm war in North Dakota, um über die Protestbewegung gegen die Ölpipeline zu berichten. Und der Wunsch dafür kam von unserer Hörerin Heidi Neiss aus dem Saarland. Und mit beiden bin ich jetzt am Telefon verbunden. Erstmal guten Morgen nach Kalifornien zu Kerstin Zilm.
Hallo, guten Abend zurück.
Und genau, guten Abend ins Saarland an Frau Neiss.
Ja, hallo, guten Abend.
Frau Neiss, wir haben jetzt die Reportage gehört von Frau Zilm. Wie hat es Ihnen gefallen?
Die Reportage von Frau Zilm hat mir sehr gut gefallen. Sie hat alles sehr lebendig beschrieben, auch ihre Reise dorthin, die Schwierigkeiten, die es gab. Also es hat mir sehr gut gefallen, diese Reportage. Ich kann mit sehr viel mit Frau Zilm übereinstimmen, beispielsweise auch über den Fort Laramie-Vertrag, der ja jetzt auch schon wieder gebrochen wird, was ja auch schon bei vielen Verträgen der Fall drüben war. Dann, dass diese Protester sich ja nicht Protester nennen, sondern eigentlich Beschützer des Wassers oder sie sind auch die Hüter der Erde. Es ist auch richtig, dass es dort noch nicht zu Ende geht. Also ich bin mal gespannt, wie es dort überhaupt noch weitergeht, wenn wirklich diese Pipeline weitergebaut wird und was es dort noch geben wird.
Das werden wir gleich nochmal fragen, Frau Neiss. Hat Ihnen denn auch eine Sache gefehlt? Weil Sie haben ja vorher erzählt, dass Sie sich schon sehr viel mit dem Thema beschäftigt haben. War noch eine Sache, die wir vergessen haben?
Nein, es ist keine Sache vergessen worden. Es ist so, dass im Camp auch selbst ein sehr starker Wechsel stattfindet. Also die Leute kommen, die Leute gehen, es sind nicht immer dieselben dort. Sie werden das Camp alle besuchen. Das Camp sollte auch weiterhin bestehen bleiben, es wird weiter bestehen. Es sind zurzeit nochmal neue Leute da, wie mir mitgeteilt worden ist. Es sind auch noch andere Aktivitäten der Natives im Moment drüben. Beispielsweise ist im Moment der große spirituelle Dakota 38 Reit. Also es ist ständig dort irgendwas und deshalb wechseln auch die Menschen dort.
Also Frau Neiss hat sich schon sehr viel damit beschäftigt und auch weiterhin beschäftigt sie sich sehr viel damit, auch wenn sie noch nicht da war in North Dakota, anders als Kerstin Zilm, die wir ja gerade gehört haben. Und jetzt die Kernfrage an Sie nach Kalifornien. Was denken Sie denn, wenn Sie jetzt den Wechsel in der US-Präsidentschaft beobachten, wie geht es denn weiter mit der Ölpipeline in North Dakota?
Also es ist ja mit Donald Trump sehr schwer vorherzusehen, was er dann tatsächlich macht, worüber er nur redet. Er hat sich auch offiziell noch nicht spezifisch zu der Zukunft von dieser Pipeline geäußert. Aber wir wissen, er hat gesagt, insgesamt will er Pipelines bauen. Er selber hat in Energy Transfer Partners, die Firma hinter der Dakota Pipeline, investiert. Der Chef dieser Firma hat eben über $100,000 für seinen Wahlkampf gespendet. Also da kann man schon sagen, da hat der Chef recht, dass er optimistisch ist, dass die Genehmigung dann kommt, wenn Trump mal im Amt ist als Präsident. Dann hat Trump in seinem Kabinett, der Exxon-Chef soll Außenminister werden, andere mit Ölverbindungen sind in seinem Kabinett, Rick Perry, ehemals Texas-Gouverneur, ist im Vorstand von Energy Transfer Partners. Es gibt Klimawandel-Zweifler, Leugner in dem Kabinett. Also ich sehe erstmal, dass das keine guten Zeichen sind für diese Hüter der Erde, wie Frau Neiss ja richtig gesagt hat, für die Wasserbeschützer. Gleichzeitig denke ich, dass wenn dann eben solche Entscheidungen kommen, dass gebaut wird, dass dann auch wieder die Solidarität noch mal größer wird mit Standing Rock, dass noch mal mehr wieder anreisen, wenn vielleicht auch der Winter ein bisschen nachgelassen hat. Und das hört ja jetzt eben dann auch nicht auf. Alle sind weiter, es sind viele noch weiter da, über 1000, wenn ich richtig informiert bin. Also es wird sicher, der Kampf, der wird weitergehen und dann im nächsten Jahr wahrscheinlich auch noch mal wieder so ein Gipfel erreichen, glaube ich, mit der Amtseinführung.
Und im nächsten Jahr wollen wir dann auch wieder nach North Dakota blicken, hier in der Weltzeit. Und zum Ende, Frau Neiss, Sie haben ja auch im Vorgespräch erzählt, dass Sie selber bei sich im Saarland auch nochmal das Thema weiterführen wollen.
Ja, wir möchten das Thema hier weiterführen. Und zwar werden ich und eine Freundin von mir, also eine Bekannte von mir, gute Bekannte, die Anna James, wir werden einen Vortragsabend machen hier im Saarland, bei uns hier. Und da wird es um das Thema allgemein gehen, nicht nur um Standing Rock, sondern um die ganze Geschichte der Indianer von Anbeginn bis heute. Es wird auch das Justizsystem mit einbezogen werden. Darüber wird die Frau James berichten. Also komplett alles über Verträge, die gebrochen worden sind, etc. bis zum heutigen Tage, was diese genetische Depression ausmacht und. Also es wird mit Sicherheit ein sehr guter und auch informativer Vortragsabend werden.
Wer da einen Kontakt haben möchte, der schreibt uns einfach eine E-Mail an weltzeit@deutschlandradio.de. Soweit unsere Sendung heute. Wir sagen Danke bei Heidi Neiss im Saarland, unserer Hörerin, und Kerstin Zilm in Kalifornien. Ich bin André Zanto. Für die Weltzeitredaktion darf ich ausrichten: Frohe Weihnachten Ihnen.